Echte Stimmen?
Echte Stimmen.
Jamie, warum findest du es so wichtig, über Suizidprävention zu reden?
Um vor allem Betroffenen, aber auch Angehörigen zu zeigen, dass es Hilfen gibt, dass es Lösungen gibt, dass man irgendeinen Weg immer finden kann und Suizid nicht die einzige oder vor allem nicht der letzte Ausweg ist. Um ja, Leuten klarzumachen, dass es eben ganz viele Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, helfen zu wollen und auch da sind und zuhören, wenn man eben dieses Bedürfnis hat, sprechen zu wollen. Und um natürlich auch künftig einfach Suizide zu verhindern oder zumindest zu reduzieren.
Also ich glaube, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, weil es einfach darum geht, zu schauen, welche Probleme stecken dahinter. Also ne, bevor so ein Suizid im Raum steht, passiert ja eine ganze Menge. Und ich glaube, wenn man bei Zeiten anfängt, darüber zu sprechen, wie es einem geht und was es alles sein könnte, kann man schauen, dass man vorab Hilfen installiert und die Menschen dort abholt, wo sie gerade stehen.
Hier habt ihr zwei Personen gehört, die uns am Welttag der Suizidprävention erzählt haben, warum es so wichtig ist, miteinander zu sprechen, um Suizide zu verhindern. Leider gibt es aber immer noch viele Menschen, die sich selbst das Leben nehmen und diese hinterlassen dann An- und Zugehörige, die dann mit diesem schweren Verlust leben müssen. Und um dieses schmerzhafte Thema soll es heute in einer weiteren Folge gehen. Letztes Mal haben wir mit zwei Mitarbeiterinnen von BESU gesprochen. BESU ist ein Beratungsangebot und diesmal geht es um die Hinterbliebenen. Daher zuerst ein kleiner Hinweis, bevor wir starten. Wir sprechen in dieser Folge über Themen, die für einige HörerInnen herausfordernd sein könnten. Es kann hilfreich sein, die Folge mit jemandem zusammen anzuhören, um Gedanken und Gefühle besser zu verarbeiten. Falls du dich unwohl fühlst oder eine Pause brauchst, ist das völlig in Ordnung. Du kannst jederzeit abschalten oder später wieder reinhören. Und jetzt wünschen wir dir viel Freude und neue Perspektiven beim Zuhören.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Stimmen, dem Berliner Selbsthilfe-Podcast. Um mit dem Verlust nahestehender Menschen umzugehen, treffen sich Hinterbliebene in den Gruppen von Argus. Ausgesprochen heißt Argus Angehörige um Suizid. Zwei Personen aus diesen Gruppen haben wir heute zu Gast. Hallo Thea und hallo Patricia, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Außerdem sitzt hier, wie gewohnt, meine Kollegin Anne. Was sind die häufigsten Herausforderungen, mit denen Angehörige konfrontiert sind, wenn sie mit dem Thema Suizid umgehen müssen?
Ich denke, die größte Herausforderung ist die Todesursache Suizid. Der Suizid in der Regel ein plötzlicher Tod ist, kein natürlicher oder dass er sich als natürlich empfunden wird und die nachfolgende Trauer häufig durch verschiedene Faktoren erschwert ist. Eben durch das Plötzliche, man konnte sich in der Regel nicht darauf vorbereiten. Es gibt keine Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Ganz, ganz häufig kommt ein großes Gefühl der Schuld hinzu, es nicht gemerkt zu haben, also dass man es nicht verhindern konnte. Ja, ich denke, mit einigen anderen Todesursachen, wie zum Beispiel Unfall oder ja noch schwerwiegender Mord, ist der Suizid einfach eine Todesursache, die es den Hinterbliebenen schwer macht, eine normale Trauer aufzubauen. Es ist einfach sehr häufig eine erschwerte Trauer. Und, ja, das merkt man, wenn man mit Angehörigen, die einen Menschen durch Suizid verloren haben, in den Austausch geht.
Bei mir ist es jetzt schon 43 Jahre her, jetzt am 8. Dezember, also auch so kurz vor Weihnachten, meine Mutter, die sich mit 51 das Leben genommen hat. Ich war damals schwanger, in der 6. Woche, konnte ihr also auch nicht sagen, dass sie Oma wird. Und kenne auch meinen Vater nicht, war also mehr oder weniger ganz alleine da mit dem Problem. Und in den 80er Jahren wurde das Thema sowieso totgeschwiegen. Man hatte nicht so wie jetzt die Möglichkeit, sich an irgendwelche Selbsthilfegruppen zu wenden. Oder Seelsorge, dergleichen gab es überhaupt nicht.
Ja, das stelle ich mir einfach nochmal doppelt und dreifach so schwer vor, das ist damals dieses tabuisierte Thema und dann gab es noch nicht mal Hilfe. Wir werden dich speziell, Thea, gleich auch nochmal fragen, wie du überhaupt zur Selbsthilfe gekommen bist und wann. Jetzt würde ich erstmal Patricia nochmal fragen. Und zwar hast du ja, wenn ich mich richtig erinnere, 2007 deinen Mann durch Suizid verloren. Und engagierst dich bis heute freiwillig bei Argus und leitest seit 2010 unter anderem die Selbsthilfegruppe, der du dich damals selbst angeschlossen hast. Was waren deine persönlichen Herausforderungen nach dem Suizid deines Partners?
Die größte Herausforderung war, selber einen Weg zu finden, das zu überleben. Also ich hatte lange Zeit das Gefühl, das nicht zu schaffen. Und dass der für mich wichtigste Mensch war, der nicht mehr da war, habe ich auch in meinem eigenen Leben ja wenig Sinn gesehen. Und eine sehr lange Zeit wäre es mir am liebsten gewesen, einfach nicht mehr aufzuwachen, weil der Schmerz so groß war. Ja, die Herausforderung war eben, diesen Verlust ins Weiterleben zu integrieren, mit diesem Verlust selber weiterzuleben.
Wie hast du das geschafft? Was hat dir dabei geholfen, weiterzuleben?
Ich hatte lange Zeit das Gefühl, dass es keine Form der Hilfe gibt. Und die Verzweiflung und der Schmerz waren sehr groß. Ich habe dann alles Mögliche versucht. Angefangen von Psychotherapie, Kontaktaufnahme zu einem Medium, um vielleicht durch das Medium mit dem Verstorbenen in Kontakt zu kommen. Die Selbsthilfegruppe besucht und jetzt mit einigem Abstand muss ich sagen, die größte Hilfe war tatsächlich unser bester gemeinsamer Freund, der ja in dieser schwierigen Zeit für mich da war. Weil für mich war das Schwierigste das Alleine sein. Und da hat auch die Stunde Therapie, die wir dann eigentlich nie begonnen haben, nach den probatorischen Sitzungen haben wir entschieden, das ist nicht der richtige Zeitpunkt für eine Therapie. Aber auch der Besuch der Selbsthilfegruppe, wenn ich dann abends zu Hause war, dann war halt wieder diese Einsamkeit und die Sehnsucht da. Und wirklich geholfen hat nur die Nähe zu einem Menschen, mit dem ich über den Verstorbenen sprechen kann, über das, was passiert ist. Das war, würde ich sagen, die beste Hilfe. Also das merke ich auch jetzt im Umgang mit anderen Hinterbliebenen, wenn da noch gute soziale Kontakte vorhanden sind. Das ist wichtig. Menschen, die eher isoliert leben und dann auch noch den einzigen Menschen, der ihnen nahe war, verloren haben, für die ist die Bewältigung der Trauer sehr, sehr schwer.
Im Vorgespräch hattest du ja auch gesagt, dass eben dieser Freund derjenige war, der dir auch empfohlen hat, in die Selbsthilfegruppe mal zu gehen, richtig?
Der hatte tatsächlich damals die Telefonnummer von der damaligen Gruppenleitung rausgesucht, ja.
Dann würde ich zu dir wieder, Thea, übergehen. Du hast ja gesagt, das ist 43 Jahre her, als deine Mutter sich das Leben genommen hat. Wie bist du mit dem Suizid deiner Mutter umgegangen? Also bei dir gab es so einen Freund wie bei Patricia? Selbsthilfe gab es damals ja auch noch nicht. Du hast ja auch gesagt, über Suizid wurde damals noch nicht gesprochen. Zu DDR-Zeiten gab es ja sowas offiziell gar nicht, gab ja auch keine Statistik. Gab es etwas, was dir geholfen hat damals, damit umzugehen erstmal?
Es hatte sich eine Freundschaft entwickelt mit einem Nachbarkind. Als ich 73 mit 12 Jahren nach Berlin gezogen bin mit meiner Mutter und die Mutter hat uns dann auch zu dem Zeitpunkt geholfen, als das passiert ist. Sie war immer für uns da. Hinzu kam, dass ich dann die Wohnung von meiner Mutter übernommen habe, also immer irgendwo diese Erinnerung da war, aber das aus der Not heraus, weil ich schwanger war damals und die Wohnung vom Kindesvater, mein Mann damals, nicht so gut war. Und da war sie eigentlich diejenige welche und dann konnte ich ja noch arbeiten gehen bis zum Mutterschaftsurlaub. Und die Zeit dann zu Hause zu sein mit dem Kind, die war eigentlich am schwersten für mich. Ich habe, glaube ich, auch nicht so wirklich einen Bezug zu meinem Kind gefunden. Ich wollte mir so ja Kind wegmachen selber, weil ich wollte eben einfach nur, dass meine Mutter wieder da ist.
Würdest du sagen, hast du eine Art Unterstützung erfahren oder wie?
Nirgendwoher, auch nicht von meiner Familie. Also da gab es noch den Bruder meiner Mutter und seine Frau. Die haben sich eher geschämt dafür, dass sowas passiert ist und da redet man auch nicht drüber. Und da ist die Schwägerin nicht mal zur Beerdigung gekommen. Also von allen Seiten eigentlich im Stich gelassen worden. Und da ist, glaube ich, auch mein Mann damals nicht mit zurechtgekommen. Der ist im Heim groß geworden. Meine Mutter war Ersatzmutter für ihn. Und das leider nur 2 Jahre, viel mehr Zeit hatten die beiden einem nicht miteinander. Und auch ich nur eigentlich 15 Jahre, weil ich 2 Jahre im Heim war, dann 3 Jahre in einer Wochenkrippe. Und es gab keine Unterstützung, nee, von irgendwo. Ja, selbst die Ärzte, die ich versucht habe, dann anzusprechen. Ich war damals 16, als das losging mit ihrer Erkrankung. Und 20, als das passiert ist. Also überall, wo ich versucht habe, Hilfe zu holen, um das Ganze zu verstehen überhaupt, wurde ich weggeschickt.
Wie lange hat es dann gebraucht, dass du wen gefunden hast? Also du bist ja jetzt bei Argus. Hast du jetzt Menschen, die dich verstehen, dich etwas stützen?
Na, jetzt seit 10 Jahren, also 33 Jahre, habe ich das alleine mit mir irgendwie ausgemacht.
Inwieweit hilft dir das?
Wie in auch in meinen anderen Selbsthilfegruppen, in denen ich bin, dieses Gefühl, nicht mehr alleine zu sein mit diesem. Ich habe gedacht, ich bin der einzige Mensch auf dieser großen Welt, dem der Mensch, der Liebste so genommen wurde. Und habe dann eben gemerkt, dass das ja nicht so ist. Also dieses Gefühl, der, so blöd wie sich das vielleicht anhört zu dem Thema, aber diese nicht alleine sein. Und man muss sich da auch in der Runde, wenn wir uns alle 4 Wochen treffen, sind ja, gibt einen festen Stamm, der kommt, und dann gibt's immer wieder neue, die dazu kommen, was mich immer erschreckt. Und da traue ich mich immer fast gar nicht zu sagen, wie lange das schon bei mir her ist. Ich denke dann immer, ich nehme den anderen den Mut, die kommen mit so einem Optimismus in diese Gruppe, und mit der Hoffnung, dass es morgen wieder alles vorbei ist, dass es morgen nicht mehr wehtut. Und wenn ich dann sage, dass es eben schon so lange her ist bei mir, kriege ich schon fast ein schlechtes Gewissen.
Du hast sogar mehrere Gruppen, hast du mir gesagt, ne?
Ja, ich habe also aus der Suizidgruppe in Spandau hat sich ein Paar geholt gebildet. Somit habe ich die Möglichkeit, nicht nur alle 4 Wochen einmal an solch einer Gruppe teilzunehmen, sondern 2-mal. Und habe noch eine Depressionsgruppe in Hohenschönhausen im Horizont in der Ahrenshofer Straße. Die hat sich auch so ergeben, dass ich die Gruppe ein Stück weit leite, weil ich da jetzt auch schon seit 2013 bin.
Du sagtest gerade, dass du dich manchmal ein bisschen schämst, weil du schon so lange mit dem Thema dabei bist und es dir zeitweise immer noch schlecht geht damit. Da gibt es gar keinen Grund, sich zu schämen. Ich kenne viele Menschen, die schon seit 40, 50 Jahren in Selbsthilfegruppen gehen. Und wir haben das jetzt hier schon oft im Podcast gehabt, dass Selbsthilfe nicht wie bei einer Therapie, dass es da keinen Anfang und kein Ende gibt, sondern dass es einfach ein Werkzeug ist, eine Lebenseinstellung letztendlich auch. Es ist ein Baustein neben Familie, neben allen möglichen Ressourcen, die man so hat. Also ja, also da gibt es keinen Anfang und kein Ende. Und was jetzt aus euren beiden Geschichten so ich rausgehört habe, ist so die Rolle von Unterstützungssystem. Ne? Also entweder sind es Freunde, manchmal ist es Familie, manchmal sind es Selbsthilfegruppen. Könnt ihr noch mal in eigenen Worten vielleicht sagen, wie wichtig solche Unterstützungsnetzwerke sind für Angehörige um Suizid? Was bedeutet es für euch, sowas zu haben?
Ich bin Patricia sehr dankbar. Bin froh, dass ich die Gruppe gefunden habe. Über Horizont, über Hohenschönhausen, erst in der Depressionsgruppe angefangen und ein Jahr später dann zu Patricia gekommen, 2014. Und wir haben auch ganz viel außerhalb der Gruppe gemacht. Patricia hat ja Pferde und da haben wir ein Jahr lang Pferdetherapie gemacht. Dann hilft mir auch, dieses, so wie jetzt hier zu sein, darüber sprechen zu können. Ich habe schon ganz vielen Studien auch teilgenommen und hoffe und bilde mir ein, ja, das ist das, was mich vielleicht daran festhält, anderen helfen zu können und eben vielleicht ein Suizid weniger.
Magst du auch noch was dazu sagen, Patricia?
Ich sag immer bei der Begrüßung von den Teilnehmern am Gruppentreffen, dass ich das damals übernommen habe, weil ich das Gefühl hatte, dass es einfach ein wichtiges, niedrigschwelliges Angebot ist. Ne? Also du sagtest ja auch gerade, die Selbsthilfe hat nicht unbedingt einen Anfang und ein Ende, und so erlebe ich das auch. Ne? Die Angehörigen kommen manchmal relativ unmittelbar nach dem Verlust für, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr und sagen dann, jetzt geht's ohne die Gruppe. Manche kommen dann nach einem gewissen Zeitraum wieder und manche finden den Weg gar nicht in die Gruppe, weil sie sagen, sie brauchen das gar nicht oder merken schon nach dem ersten Mal, das ist nicht das Richtige. Und ich denke, so eine Selbsthilfegruppe ist halt so ein Baustein von einem Netzwerk, ne? Und eins, was, ja, ich denke, dieses Niedrigschwellige ist so das besondere Kennzeichen. Also zumindest bei unserer Gruppe ist es so, dass sie ja jederzeit offen ist für Interessierte. Das heißt, man muss jetzt nicht einen Antrag stellen, man muss, auf eine Warteliste sich setzen lassen. Ne? Man kann halt, gut, die Treffen finden einmal im Monat statt, aber wenn man in dem Monat das Gefühl hat, ich probiere das jetzt mal aus und dann ist das möglich. Ne? Und im nächsten Monat, wenn es einem nicht passt, dann braucht man nicht kommen, aber es ist, wie soll ich sagen, ein Angebot, aber man kann selber entscheiden, wann es für einen passt. Ne? Und muss auch nicht sich entschuldigen, wenn es für eine gewisse Zeit nicht nötig ist oder man das Gefühl hat, jetzt brauche ich die Gruppe nicht. Mhm. Das, denke ich, ist so das Besondere an dieser Selbsthilfegruppe.
Ja, schön zusammengefasst. Patricia, du hattest ja im Vorgespräch gesagt, dass du seit 2007 bei Argus bist. Nur für die ZuhörerInnen einmal, Argus ist zum einen ein bundesweiter Verein und zum anderen ist er in Berlin aber nochmal ganz speziell aufgestellt. Was macht denn der Verein genau und wie ist der aufgebaut?
Also als Verein mit Hauptsitz in Bayreuth gibt es den schon viele Jahre. Im Bayreuther Büro gibt es auch Hauptamtliche, also die dort sind, wo man telefonisch Beratung einholen kann, die Öffentlichkeitsarbeit machen. Es sind Broschüren rausgebracht, die man zum Thema bestellen kann. Da ist der Verein geboren, also wurde er gegründet. Und inzwischen gibt es halt in vielen deutschen Städten diese selbstverwalteten Selbsthilfegruppen, wo die Gruppenleiter halt für die eigene Gruppe verantwortlich sind, wo der Kontakt zum Büro mehr oder weniger intensiv ist. Ne? Wir kriegen eben die Rundbriefe zugeschickt und haben die Möglichkeit, an Fortbildung teilzunehmen. Und ansonsten ja verwaltet jeder Gruppenleiter seine Gruppe so, wie er das für richtig hält. Und hier in Berlin gibt es 3 Gruppen, die sich ja dem Bayreuther Büro, sage ich mal, zugehörig fühlen. Eben die eine Gruppe, die für alle Suizidhinterbliebenen offen ist, die sich einmal im Monat in Präsenz trifft. Dann gibt es eine Gruppe für junge Erwachsene, die sich über Zoom trifft, auch einmal im Monat. Und dann gibt es noch eine reine Elterngruppe, die sich auch einmal im Monat in Präsenz trifft.
Thea, du hast ja gesagt, dass du seit 11 Jahren oder so, ne, habe ich richtig in Erinnerung, bei Argus bist. Hast du das über die Selbsthilfekontaktstelle in Ahrensoper Straße in Marzahn erfahren? Ne?
Ja, da habe ich eigentlich in einer Schmerzgruppe angefangen, mit chronischen Schmerzen. Dann bin zeitgleich in einer Depressionsgruppe, 2013 und 2014 dann bei Patricia über die Ahrensoper. Die haben diese Gruppe gesucht für mich, die haben mich da unterstützt.
Wer kommt denn bei euch in die Selbsthilfegruppen? Du bist ja in 2. Das heißt ja Angehörige um Suizid. Sind das vielleicht auch Menschen, die Angehörige sind, die von Menschen, die begleitete Sterbehilfe in Anspruch nehmen? Oder gibt es das noch nicht?
Tatsächlich in den Jahren, in denen ich die Gruppe leite, einmal die Anfrage von einer betroffenen Frau, die ihren Mann durch so einen angeleiteten Suizid verloren hat, wo ich auch wirklich im Vorfeld mit dem Büro in Bayreuth mich ausgetauscht habe, inwiefern das etwas Besonderes ist und man das auch als etwas Besonderes behandeln muss. Und es gab dann tatsächlich die Empfehlung, das anzukündigen und auch die betroffene Ehefrau darauf vorzubereiten, dass das vielleicht bei dem einen oder anderen Teilnehmer dass es da, weiß nicht, ich sag mal, schiefe Blicke oder so gibt, ne, weil, oder sogar die Anmerkung, wieso hast du das, obwohl du ja dabei warst, nicht verhindert, weil diese Frau hat ja etwas gehabt, was alle anderen nicht haben. Also alle anderen hatten keine Möglichkeit, in die Entscheidung des Angehörigen einzugreifen, ne, weil es war, ich sag mal, mehr oder weniger eine Entscheidung, ohne sie vorher der Familie oder den Angehörigen mitgeteilt zu haben. Und deswegen hatten wir schon ein bisschen Bedenken, wie eben diese betroffene Ehefrau in der Runde aufgenommen wird. Und das war auch tatsächlich das erste und einzige Mal, dass jemand da war, wo sich der Angehörige durch einen angeleiteten Suizid das Leben genommen hat. Ne? Bei allen anderen gab es im Grunde keine Ankündigung und keine Möglichkeit, in das Geschehen in irgendeiner Form einzugreifen.
Was würdet ihr denn sagen, wann ist es sinnvoll, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen und wie findet man die richtige Hilfe?
Hätte ich damals gewusst, wie ich meiner Mutter helfen könnte, hätte ich sicherlich was unternommen. Und jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass es diese Hilfe für mich gibt. Wobei selbst Suizid, also mir das Leben zu nehmen, war für mich nie Thema, weil ich meine Tochter aufwachsen sehen wollte und meiner Tochter das nicht antun wollte. Und ich will professionelle Hilfe in Form von, also ich habe mir die dann ja selber gesucht, auch Psychotherapeuten, und die zählen für mich dazu. Wobei das da ja schwer ist, einen Termin zu kriegen. Und letztendlich hätte ich so auf Anhieb nicht gewusst, wo ich mich da hinwenden soll, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß definitiv von Selbsthilfegruppe, dass es jetzt sowas gibt. Bin ich froh darüber. Es will ja keiner so wirklich darüber reden. Das ist, glaube ich, das Problem an der ganzen Sache. Selbst auch bei Freundschaften. Familie habe ich nicht groß, nur meine Tochter und ihre kleine Familie. Und ansonsten ist es für alle immer noch irgendwo ein Tabuthema.
Umso wichtiger ja, dass du sie, dass du diese Gruppen hast, wo du es eben, wo es eben kein Tabu ist, ne?
Genau, ja, dass ich darüber reden kann, dass ich da Leute habe, mit denen ich darüber reden kann. Und immer wieder noch.
Was sind eure Erfahrungen, was euch gut getan hat, was euch geholfen hat? Egal ob jetzt mit der Selbsthilfegruppe oder auch außerhalb der Selbsthilfe. Also gibt es irgendwas, was ihr anderen, die jetzt zuhören, mitgeben wollen würdet?
Das nicht zum Tabuthema machen. Drüber reden. Und hoffen, dass man Freundschaften hat, mit denen man darüber reden kann. Bei mir hat sich die ein oder andere Freundschaft beendet oder ich habe sie beendet. Weil ich gemerkt habe, dass mir das nicht mehr gut getan hat, weil ich da einfach nicht mehr darüber reden kann. Ist ja nicht so, dass man nun jeden Tag oder jede Stunde darüber reden möchte, aber wenn man dann mal darüber reden möchte, wäre es schön, wenn dann jemand da ist.
Vielleicht sich das wenige erlauben, von dem man das Gefühl hat, es tut gut. Was immer das dann auch sein mag. Und sich selber die Zeit geben. Also nicht erwarten, dass es schnell vorbeigeht. Also ich habe das Gefühl, dass jeder Trauerverlauf und jede Trauer ja wirklich sehr individuell ist und schon auch sehr von der Persönlichkeit des Betroffenen abhängt. Manche haben den Verlust sehr schnell integriert und können auch sehr schnell zum Alltag zurückkehren, zurückfinden in ihr eigenes Leben und sehen auch keinen Zusammenhang zu dem Verlust. Und dann gibt es auch Angehörige, die halt sehr voller Schuld sind und wirklich sehr lange brauchen, um zum einen halt diese Leere zu füllen, die der Verlust hinterlässt, diese Sehnsucht irgendwie zu integrieren, mit dem Gefühl der Schuld klarzukommen. Und ich denke, es geht darum, wirklich alles anzunehmen, was auftaucht und nichts irgendwie verwerflich finden, sondern ja, zu schauen, wie kann ich dieses Gefühl annehmen und was brauche es, um ja, diesen Verlust ins eigene Leben integrieren zu können.
Integration ist ein wichtiges Stichwort, denke ich. Ihr habt ja beide erzählt, dass sowohl ihr selbst als auch andere in eurer Gruppe, wo die Verluste schon viele Jahre oder Jahrzehnte her sind. Warum ist es euch wichtig, auch heute nach so langer Zeit noch darüber zu sprechen, über das Thema?
Die eigene Verarbeitung des Ganzen und auch um anderen zu helfen irgendwie. Also ich mache da ganz viel in der Richtung. Studien, telefonisch, online, per Brief, jetzt hier, solche Sachen. Da bin ich in allen möglichen, auch in zum Thema Depressionen unterwegs. Öffentlichkeitsarbeit ist mir wichtig. Und dieser Gedenkgottesdienst am 10. September, da hat Patricia jetzt auch mir die Möglichkeit eröffnet, direkt am Gottesdienst mit dran teilzunehmen. Das ist für mich nochmal eine ganz andere Position, als Betroffener zuzusehen und mich stattdessen selber mit einbringen zu können. Das ist ein Gefühl, was ich nicht so richtig beschreiben kann. Damit geht's mir gut. Ich habe das Gefühl, ich bin meiner Mutter sehr nah in dem Moment. Also ich habe Angst, dass ich sie irgendwann mal vergesse. Und will ich natürlich nicht. Ne?
Also ich habe gemerkt, dass einen der Suizid sehr ohnmächtig und hilflos zurücklässt. Und das darüber reden schafft es mit der Zeit, dass man so ein bisschen wieder das Gefühl von so einer Selbstwirksamkeit erlangt. Ne? Und auch, wie gesagt, dass dieses immense Gefühl der Schuld, wenn man drüber spricht, dass man das dann immer wieder von anderen Seiten beleuchtet und ich habe das Gefühl, dass das darüber reden, dass dann irgendwann, dass es einem dadurch gelingt, dass dann ja die Sichtweise ein bisschen ändern zu können.
Ich finde, ihr habt richtig schöne Dinge gerade gesagt, so zum Ende dieser Folge gerade, warum es so wichtig ist, darüber zu reden. Einerseits die eigene Verarbeitung, die Integration des Verlustes in das eigene Leben, ja, anderen Menschen auch Mut zu machen und zu helfen. Genau, falls jetzt wer diese Podcast-Folge hört und sich denkt, endlich weiß ich, wo ich mich hinwenden kann oder vielleicht ist Selbsthilfe doch auch was für mich oder für eine mir bekannte Person. Wie könntet ihr als Argus-Gruppe gut erreicht werden?
Ich denke am besten über die Internetseite. Die ist ja jederzeit aufrufbar. Da gibt es ein Kontaktformular. Das sind auch die wichtigsten Informationen zum Ablauf der Treffen. Ich denke, das wäre die beste Möglichkeit der Kontaktaufnahme über die Internetseite.
Dann danken wir euch an dieser Stelle für eure Zeit, euren Mut, euer Vertrauen, ja, euch auf dieses schwere Thema einzulassen.
Ja, wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr ein Thema für den Podcast habt, dann schreibt uns doch gerne in die E-Mail unter echte-stimmen@sekes-berlin.de. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Umgang mit Suizid von Angehörigen wissen wollt und die letzte Folge nicht gehört habt, dann hört doch gerne auch in diese rein. Da haben wir zwei Menschen von BESU interviewt. BESU steht für Beratung für Suizidbetroffene an und Zugehörige. Vielen Dank für euer Interesse und den Link zu Argus, den findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Bis zum nächsten Mal.
Echte Stimmen?
Echte Stimmen.